Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Als Reaktion auf die Corona-Krise schließt die Lufthansa den Flugbetrieb ihrer Kölner Tochter Germanwings. Außerdem sollen etliche Flugzeuge auch anderer Teilgesellschaften stillgelegt werden. Das ist nur die neueste Nachricht aus der Wirtschaftswelt, die zeigt, wie stark Corona die internationale Wirtschaft beeinträchtigt. Auch die Post hat heute bekannt gegeben, dass die Luftfracht in Deutschland immer weniger wird. Die insgesamt beförderte Menge fiel im Februar zum Beispiel um 4,1% weniger aus. Und besonders der China-Verkehr war besonders betroffen. Und es gibt auch ein Beispiel aus Hamburg, der ganz essentiell ist, um zu beschreiben, wie Corona die Wirtschaft beeinträchtigt. Das ist der Hamburger Hafen. Von dort berichtet Axel Schröder.
Im Hamburger Hafen wird nach wie vor rund um die Uhr gearbeitet. Die Containerbrücken sind besetzt. Allein am Containerterminal in Altenwerder liegen heute 4 Schiffe und werden be- und entladen. Trotzdem gehen mittlerweile alle Hamburger Terminalbetreiber von einem mindestens temporären Rückgang der Umschlagzahlen aus. Das erklärte auch die Chefin der Hamburger Hafen- und Logistik AG Angela Titzrath auf der Jahrespressekonferenz des Terminalbetreibers Ende März.
Wir gehen davon aus, dass Containerumschlag und Containertransport im ersten Halbjahr stark zurückgehen werden. Dieser Rückgang im zweiten Halbjahr, trotz einer zu erwartenden Belebung, durch eine konjunkturelle Nachholbewegung nicht mehr kompensiert werden kann.
Im Moment gelten auch im Hafen nach wie vor die Pandemie-Notfallpläne. Ein Rückgang der Umschlagzahlen wird im April und Mai erwartet. Einzelne Reedereien hatten ihre Liniendienste um bis zu 40% heruntergefahren. Wie groß der Rückgang tatsächlich sein wird, wie viele Container im Fachjargon, wie viel TEU dann fehlen werden, ist nur schwer abzuschätzen, sagt Jan Ninnemann, Schifffahrtsexperte bei der Hamburger Consulting-Firma HTC.
Ja, Aussagen darüber sind heute sicherlich noch schwierig, weil wir auch nicht genau wissen, wie lange das Ganze noch anhält. Wir sehen natürlich jetzt in China eine erste Entspannung, die dazu führen wird, dass wir dann vielleicht ab Mitte Mai wieder mehr Ladung in Hamburg sehen. Aber die ersten Schätzungen, die sich bei 100.000 TEU-Einbruch bewegt haben, die sind sicherlich zu niedrig angesetzt. Es wird sicherlich deutlich darüber liegen.
Der Stillstand in wichtigen chinesischen Fabriken macht sich im Hamburger Hafen erst mit 4 bis 6 Wochen Verspätung bemerkbar. So lange dauern der Warentransport über die Meere und die Anläufe in anderen Häfen. Während der Rückgang an Warennachschub erst noch kommen wird, hat der Hafen schon heute ein anderes Corona-bedingtes Problem, erklärt Jan Ninnemann.
Auf der anderen Seite sehen wir im Hafen aber auch, dass wir quasi einen Containerstau haben, weil viele Verlader ihre Container, die in den letzten Wochen angekommen sind, gar nicht abholen, weil sie selbst die Produktion eingestellt haben, weil sie ihre Lagerstandorte geschlossen haben, weil die Absatzmärkte nichts weiter abnehmen. Insofern haben wir durchaus im Moment größere Containermengen im Hafen, die darauf warten, abgeholt zu werden, aber niemand kommt.
Und das wird sich erst ändern, wenn die Produktion in Deutschland wieder reibungslos läuft.
Der Hamburger Hafen als ein Beispiel dafür, wie die Weltwirtschaft momentan leidet unter der Corona-Krise. Weltweit sind Millionen Menschen arbeitslos geworden. Viele große und kleine Unternehmen sehen, wie ihre Aufträge, wie ihre Umsätze, wie ihre Gewinne stark einbrechen. Die Frage ist ja nicht, ob wir eine Rezession erleben, sondern die Frage ist, wie lange und wie bitter und wie einschneidend wird sie sein. Und diese Frage wollen wir jetzt auch weiterdenken. Wir wollen nämlich wissen, ob nicht vielleicht auch die Globalisierung, wie wir sie bisher kannten, der Vergangenheit angehört, wenn diese Krise einmal vorbei ist. Und das diskutiere ich jetzt mit Gabriel Felbermayr. Er ist der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel. Guten Abend.
Hallo, Herr Rambo.
Herr Felbermayr, bedeutet Corona das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen?
Es wird sicherlich eine Veränderung der internationalen Handelsbeziehungen mit sich bringen, vielleicht auch eine Verlangsamung, aber das Ende der Globalisierung nicht. Wir müssen ja sehen, dass schon seit 2010 sich die Geschwindigkeit verändert hat. Vor 2010 war es so, dass der Güterhandel immer schneller wuchs als die allgemeine Produktion. Das ist schon seit 2010 nicht mehr systematisch der Fall. Und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren auch als Folge der Corona-Krise eine weitere Verlangsamung sehen werden. Aber gleichzeitig bleibt die Welt hoch vernetzt und die Globalisierung wird sich ändern, aber sie wird nicht verschwinden.
Und ändern heißt dann noch einmal, dass vielleicht dann doch in gewissen Teilgebieten sich vereinzelte Staaten wieder mehr auf sich konzentrieren werden? Oder was ist da Ihre Idee?
Naja, das heißt zum einen, dass wir wahrscheinlich im Bereich der digitalen Handelsströme mehr Globalisierung sehen werden. Das sehen wir jetzt ja auch. Da sind die Lieferketten nicht unterbrochen. Und dass wir im Bereich der physischen Güter, also der Hardware, einen Rückgang der Handelsströme erwarten dürfen. Das bedeutet, dass näher an den Konsumenten produziert wird. Sprich, wer in den USA Geschäfte machen will und dort Güter verkaufen will, wird mehr Produktion in den USA ansiedeln. Nicht nur Produktion der Endgüter, sondern auch der Zwischenprodukte, die für diese Endgüter notwendig sind. Dasselbe für den europäischen Markt, dasselbe für den chinesischen Markt. Und das wird sozusagen im Güterbereich die Globalisierung etwas einbremsen und bedeutet natürlich für den Hamburger Hafen zum Beispiel, dass da Umsätze fehlen werden, nachdem die Krise vorbei ist.
Aber jetzt mal jenseits von den Zahlen, auch die, über die auch Sie sprechen, wenn wir uns mal die Stimmung angucken, die es ja eh schon in weiten Teilen auch Deutschlands gibt, nämlich dass es schon eine Globalisierungskritik gibt, die wächst, nicht nur links und rechts, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Ist die Corona-Krise da kein möglicher Beschleuniger?
Sie kann natürlich ein Beschleuniger sein, wenn die Kräfte, die schon vorher die Globalisierung für ein Problem erachtet haben, jetzt stärker werden. Aber wir müssen schon differenzieren. Wir haben ja ein Problem mit einer Ausbreitung einer Krankheit. Die hat in China ihren Ursprung genommen und hat sich dann weltweit verteilt. Das hat wenig zu tun mit dem Warenhandel. Es hat auch wenig zu tun mit dem internationalen Kapitalverkehr. Es hat sehr viel mit der Mobilität von Menschen zu tun, mit der Migration, mit Touristenströmen. Das ist die Globalisierung, die wir stärker in Zukunft kontrollieren müssen. Wir werden mehr Kontrollen brauchen an den Flughäfen, Temperatur messen und so weiter. Aber der Güterhandel, unter dem man ja immer noch die Globalisierung hauptsächlich versteht, der hat ja sozusagen für die Krise keinen Beitrag geleistet. Das Einzige, was man natürlich jetzt sieht an vielen Bereichen, ist, dass man möglicherweise Übertreibungen gesehen hat. Man hat die Produktion an einem Punkt der Welt konzentriert von verschiedenen Gütern, zum Beispiel von Penicillin, und stellt jetzt fest, dass wenn dieser Produktionsstandort, dieser einzige, ausfällt, dann haben wir ein Problem. Dann hat die Welt aber ein Problem, nicht nur Deutschland. Es ist insgesamt eine schlechte Idee, Produktion von wirklich systemrelevanten Gütern an einem Punkt zu konzentrieren. Da brauchen wir mehr Diversifizierung, aber das muss nicht zwingend heißen, weniger Globalisierung. Stellen Sie sich vor, wir hätten die Penicillinproduktion in Deutschland konzentriert, vielleicht im Kreis Heinsberg, und die fällt jetzt aus. Dann hätten wir dasselbe Problem. Also es ist nicht, das Problem ist nicht China, das Problem ist nicht die Globalisierung, sondern das Problem sind Lieferbeziehungen, die auf einzige Produktionsstandorte abstellen. Das wird sich in Zukunft ändern müssen.
Das heißt dann aber zum Beispiel auch für, nehmen wir mal die große deutsche Autoindustrie, dass die sich diversifizieren muss. Das würde doch am Ende auch den Verbraucher oder die Verbraucherin mehr Geld kosten, oder?
Ja, natürlich. Auf einen einzigen Supplier, auf einen einzigen Zwischengutproduzenten zu setzen, hat natürlich betriebswirtschaftliche Vorteile. Da kann man die Größenvorteile am besten nutzen. Man muss nicht viele Lieferantenbeziehungen managen, sondern nur wenige, vielleicht eine einzige. Auch das Lagerhalten vor Ort kostet Geld, aber gleichzeitig bekommt der Kunde auch eine höhere Qualität, weil die Lieferzuverlässigkeit steigt. Und insofern muss man zwar sehen, dass da potenziell höhere Kosten kommen, aber es passiert auch etwas mit Eigenschaften des Produktes, nämlich mit seiner Verfügbarkeit, die Konsumenten durchaus wertschätzen.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die ganz aktuelle Nachricht schauen, Herr Felbermayr, dass die Lufthansa den Flugbetrieb von Germanwings einstellt, von ihrer Teilfluglinie. Das wäre ja vor 3 Wochen noch undenkbar gewesen. Wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo, um mal ein Wort von der Kanzlerin zu benutzen, wir tatsächlich wirtschaftspolitisch gesehen Neuland betreten, wo wir geradezu ein einmaliges Experiment am lebenden Objekt machen. Ja. Dafür sind Sie schon sehr zuversichtlich, dass es in irgendeiner oder in der groben Form schon alles so bleiben wird, wie es vorher war.
Naja, es fehlt mir vielleicht einfach die Fantasie zu sehen, worin der Vorteil bestehen soll, wenn wir Rezepte, die in der Vergangenheit funktioniert haben, jetzt überhaupt nicht mehr anwenden wollen. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Die Globalisierung hat uns in der Vergangenheit Wohlstandsgewinne gebracht, sehr bedeutende Wohlstandsgewinne. Und sie kann uns auch widerstandsfähiger machen, wenn wir sie richtig nutzen. Das Problem ist sozusagen nicht, dass bestimmte Waren in China produziert werden und nicht in Deutschland. Das Problem ist, dass bestimmte Waren an einem einzigen Ort in der Welt produziert werden. Und das ist das Problem. Das wäre auch das Problem, wenn sie nur in Deutschland produziert werden und bei uns aus irgendeinem Unglück heraus die Produktion eines solch wichtigen Gutes nicht mehr stattfinden könnte. Das heißt, ich erwarte, dass in der Zukunft mehr Diversifizierung der Wertschöpfungsketten stattfindet, dass wir wichtige Güter an mehreren Punkten produzieren. Das würde auch die deutsche Automobilindustrie tun. Ich erwarte aber nicht, dass wir sozusagen die sehr handfesten Vorteile der internationalen Arbeitsteilung jetzt nach dieser Krise nicht mehr wertschätzen. Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Es würde auch sozusagen den Restart, den Neustart der deutschen Volkswirtschaft erschweren, wenn wir gerade als Exportnation jetzt sagen würden, die Globalisierung ist ein Problem, denn der Virus wurde aus dem Ausland eingeschleppt und sozusagen sehr diffus lehnen wir das jetzt ab, was uns in der Vergangenheit Wohlstandsgewinne gebracht hat. Ich glaube, das wäre kein gutes Rezept, um die deutsche Volkswirtschaft im zweiten Halbjahr hoffentlich dieses Jahres und danach wieder anzuschieben.
Gabriel Felbermayr, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Rambo.